sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's dir?
Geht so, ich bin krank, aber das macht nichts. Ich kann in dein liebes Gesicht sehen, schon geht's mir besser.
Und der Hass auf Franziska Giffey treibt dich an?
Der Hass auf Franziska Giffey hält mich aufrecht und gibt mir Leben. Kann's nicht anders sagen.
Okay, sehr schön. Das ist auch der Vorteil, wenn man in Berlin lebt. Ich weiß nicht mal, wer in Hamburg regierende Bürgermeisterin ist.
Offensichtlich keine
Carsten
so
Broster, glaube ich.
Offensichtlich keine so hassenswerte Person.
Genau.
Ja.
Es ist wirklich schön, unter einem festen, moosigen, mit Restwärme aus dem letzten Frühling noch aufgeladenen Stein zu leben.
Ja, siehst du? Und hier in Berlin ist einfach alles nur Abbruch, Ruine, Brachland, Elend. Sozialdemokratisches Elend.
Als Chronist der Hauptstadt, der auch bereits ein Roman über das sozialdemokratische Elend der Hauptstadt verfasst hat, natürlich nicht zu erzählen.
Und das weiß ich. Das weiß ich. Offene Tore. Renne ich bei dir ein, gut, dann weißt du, wie ich mich fühle.
Ich habe einen ganzen Buch über den Sozenfilz geschrieben, ohne ein einziges Mal die SPD zu erwähnen. Das muss man auch eigentlich erstmal machen, aber irgendwie habe ich den, wie soll ich das nennen? Irgendwie habe ich der Zug war irgendwann abgefahren und ich bin ja selber von Hause aus SPD-Wähler, jetzt mal ganz ehrlich, immer mal früher gewesen, aber in dem Moment, wo ich darüber angefangen habe nachzudenken, in den Roman Die Architektin, die Parteizugehörigkeit des politischen Personals zu schreiben und ich weiß auch nicht, es wurde plötzlich alles irgendwie so, es wurde alles so profan und so, es wurde so klein und darum habe ich das gar nicht gemacht. Als ein Filz, ich habe auch sogar eine Szene mit Bundeskanzler Helmut Schmidt rausgestrichen. Darüber im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil die eigentlich sehr lustig war. Vielleicht lese ich die vor, wenn du am 18. April meine Lesung moderierst, wenn du mich zu Wort kommen lässt.
Mal gucken.
Das wäre das erste Mal, aber gut.
Ja, gut. Ja, Outtakes bei der Premierenlesung, das finde ich sehr gut. Schade, wieso hast du das, du als alter Helmut Schmidt-Fan, wieso hast du das wieder gestrichen? Hattest du Angst, dass du die Legende beschädigst?
Nee, es passte nicht in die, es passte überhaupt nicht in die Timeline und es war dann plötzlich auch so ein, ich weiß auch nicht, also ich finde schon, dass das sehr davon lebt, dass es so ein bisschen so eine, ja, halt so eine abgeschiedene, muffige Westberliner Stimmung gibt. Und das funktioniert, finde ich, am Ende sogar noch mal mehr, weil dann sozusagen diese ganze Stimmung und diese Geisteshaltung nach Sylt exportiert wird, was für mich jetzt auch nichts anderes ist als West-Berlin mit Dünen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, Helmut Schmidt hat dann so eine ganze, das war irgendwie zu groß und zu weird gleichzeitig. Aber mal gucken, also es geht darum, wie die Architektin Helmut Schmidt wahrnimmt, auch so als Mann, es war eigentlich wirklich ganz lustig. Ich lese dir das dann mal vor.
Da freue ich mich drauf. Ja, guck mal, in einigen Jahren wirst du Romane schreiben können, in denen endlich Franziska Giffey vorkommt. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, es ist so lustig, weil Franziska Giffey natürlich wirklich damit überhaupt nichts zu tun hat, aber im Grunde genommen
Sie ist eine sehr gute Romanfigur, muss man leider sagen.
Total, total. Und sie ist eigentlich ein klassischer Archetyp des alten West-Berlin.
Ja,
das was stimmt. Null mit ihrer Person und ihrer Biografie zu tun hat, aber vom Auftreten her, von der Sprachmelodie, von der Argumentationsweise, von der und auch von dieser unglaublich wurstigen Geschicklichkeit beziehungsweise geschickten Wurstigkeit, mit der sie sich da irgendwie durchgaunert.
Ja, so eine, genau, so eine wieselige Schleue, mit der sie das irgendwie durchzockt, aber es macht mich unfassbar wütend. Vielleicht muss man vielleicht als Kontext kurz anführen, nur für die, die das später hören, dass gestern oder heute Morgen, keine Ahnung, irgendwie durchkam, dass Franziska Giffey ihre Berliner SPD in eine Koalition mit der CDU führen möchte unter Kai Wegner, und das macht mich persönlich betroffen und wütend.
Und ihr Mann?
Was mit ihrem Mann?
Ach, ich weiß auch nicht. Ich liebe einfach so Leute, die nicht irgendwie so 150.000 oder 250.000 oder 25 Millionen Euro unterschlagen, sondern die, obwohl sie Ehemann einer Spitzenpolitikerin sind, als Amtstierarzt einfach hin und wieder so Fahrtkostenabrechnungen und so weiter erfinden, um irgendwie so ein paar hundert Euro hier und da mitzunehmen, wo ich so denke, das ist wirklich ein bisschen so, also die Größenordnung ist so, als wenn ich nachmittags ins Sparschwein meiner Kinder gehen würde, während die, beim Sportunterricht sind oder so, und mir hier und da ein 2-Euro-Stück aus ihrem Sparschwein nehmen würde. Also es ist einfach komplett überflüssig. Und dann auch die Begründung, dass er das alles über Jahre gemacht hat, weil ihm die mangelnde Anerkennung im Job so zugesetzt hat. Da muss ich einfach sagen, das ist irgendwie auch, also auch als Romanfigur nicht zu schlagen.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Sehr schön. Ja, ich meine, das ist doch wirklich das, ich meine, jetzt guck mal, das ist doch wirklich das Gute, was dabei am Ende rumkommt. Dass in einigen Jahren wird das alles sehr schöner Stoff für große deutsche Gegenwartsromane sein, und das ist doch super.
Ja.
Was will man mehr? Alles für die Literatur.
Franzi, wenn du das hörst.
Till loves you.
Darf ich mal? Nee, ja klar, nee, man darf natürlich vorher nicht fragen. Und wo man ja auch vorher nie fragen muss, ist, wenn man Autofiktion schreibt.
Hä? Ja, wieso,
hä? Wie bist du auf dieses Thema gekommen, Alena Schröder?
Autofiktion, ich habe das Gefühl, das ist ja gerade quasi, gerade hat eine dezidiert autofiktional schreibende Autorin ja den Literaturnobelpreis gewonnen, zum Beispiel. Und wir haben noch nie darüber gesprochen. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass wir noch nie darüber gesprochen haben, ist der Hauptgrund, warum ich dachte, wir könnten es ja mal tun.
Ich finde es auch total interessant, darüber zu sprechen, weil es uns beide ja doch auch, also wir beschäftigen uns letztendlich viel damit, weil ich bin mir gar nicht so sicher, also du müsstest vielleicht auch nochmal sagen, was du unter Autofiktion verstehst. Das Feld geht ja schon so von Annie Arnaud bis hin zu Kolumnen in Frauenzeitschriften in der Ich-Form, die wir schreiben, oder? Das ist doch alles, Autofiktion, oder nicht? Oder ist Autofiktion, sind das Dinge, die als Roman oder als Kurzgeschichte oder so weiter, als belletristische Form bezeichnet oder vermarktet werden und die aber in Wahrheit autobiografisch sind? Oder ist Autofiktion alles, wo ich steht, und es ist jetzt aber nicht, also ich meine jetzt nicht Klaas Relotius, sondern irgendwie so ich, aber es ist natürlich logisch, dass nicht jedes Wort jetzt genauso mal gefallen ist, sondern man verdichtet oder man dehnt aus oder whatever.
Ja, so würde ich sagen, aber das eine ist ja, also natürlich ist Autofiktion auch autobiografisch. Aber die Autofiktion hat natürlich einfach den Vorteil, dass vollkommen klar ist, dass eben nicht alles, es muss nicht alles belegbar sein, und vieles davon kann genauso gut ausgedacht sein. Und das ist ein bisschen das Spiel und vielleicht ja auch der Zauber an der ganzen Sache, dass man das als Leser eben nie so ganz genau weiß. Also man schafft, heißt, im Grunde wie beim Kolumnenschreiben ja auch, man erschafft sozusagen ein gefiltertes Bild seiner selbst und präsentiert das seinen LeserInnen und erzählt aus einem eventuell tatsächlich so erlebten Alltag.
Also das heißt, Kolumnen sind nicht Autofiktion, oder doch?
Na doch, weil eine Kolumne ist ja auch geformt. Also
ja.
Und natürlich schafft man in der Kolumne auch immer quasi ein, vielleicht nicht ganz hundertprozentig deckungsgleich mit der tatsächlichen eigenen Person sich befindenden Bildes, oder? Ich weiß nicht mehr, wie man Satz angefangen hat, den ich gerade beendet habe. Du weißt, was ich meine. Ja, macht nichts.
Aber sowohl der Anfang als auch das Ende waren interessant.
Na gut.
Nur um das kurz noch abzuklopfen, also bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben? Autofiktion oder nein?
Das kannst du im Zweifel natürlich nur du beantworten, aber ich würde sagen, ja, klar.
Und Benny-Mama-Bücher, Autofiktion oder nicht?
Nein. Also nicht alles, nicht jedes Buch, das quasi, wo man aus der eigenen Biografie schöpft, ist ja automatisch Autofiktion. Also ich glaube, kein Buch kommt aus ohne Elemente aus dem eigenen Erleben und dem eigenen Leben aufzugreifen. Wäre auch, warum auch? Also warum sollte man darauf verzichten, Dinge, die man selber erlebt hat, zu benutzen? Das ist ja, man wird sich ja nur unheimlich schwer machen, wenn man das nicht täte.
Also in dem Sinne ist junge Frau am Fenster stehend, abendlichtblaues Kleid, keine Autofiktion, weil du zwar, was ja auch im weitesten Sinne zu den Umgebungstexten des Buches gehört, in dem du dich dazu geäußert hast und in dem es Interviews gibt oder du das auch unter Umständen bei Lesungen selbst erzählst. Es ist eine an deine Familiengeschichte angelehnte Hintergrundgeschichte, aber in dem Sinne, dass keine Figur mit dir über große Überschneidungen hat, ist es keine Autofiktion.
So würde ich das sehen, ja. Bist du anderer Meinung? Ich habe das Gefühl, du fragst mich hier so ab, um mir jetzt zu sagen, dass das alles Quatsch ist.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe festgestellt, ich wollte vorhin tatsächlich so ein paar, Bücher mal aus dem Regal holen, weil ich auch so dachte, das wäre vielleicht ganz schön. Das ist ja ein Podcast, wenn man den ZuhörerInnen vielleicht das ein oder andere Cover zeigt, indem ich halt mal so ein Buch hochhalte, zum Beispiel. Aber es ist halt, ich habe da schon gemerkt, dass es wirklich wahnsinnig schwierig ist für mich da wirklich jetzt so zu unterscheiden, was Autofiktion ist, was autobiografisches Schreiben ist, was Autobiografie ist und was halt einfach wirklich nur fiktionales Schreiben ist mit der Autobiografie oder der eigenen Familiengeschichte sozusagen als Material. Lager. Und es macht natürlich auch den Zauber aus, glaube ich, dass man das gar nicht so genau sagen kann. Aber ich finde Autofiktion auf eine Art schon einen sehr schwammigen und komischen Begriff vielleicht einfach. Weiß ich nicht genau.
Kann sein. Ich habe aber das Gefühl, wenn es einem unterkommt, dann weiß man ziemlich genau, das ist Autofiktion. Ich halte mal was hoch. Okay. Also zum Beispiel hier Tove Ditlevsen, Kindheit.
Stimmt. Das hatte ich, da bin ich mit den Augen auch übers Regal gewandert und das habe ich stehen lassen. Interessant. Ja, natürlich, absolut, ja.
Klassische Autofiktion. Helga Schubert vom Aufstehen.
Ja.
Auch Autofiktion. David Sedaris. Auch alles Autofiktion.
Habe ich auch gerade hochgehalten. Ja,
habe ich nicht erkannt. In meinem kranken Kopf.
Ich habe es auch falsch rumgehalten, weil ich gucken wollte, ob die Hörerinnen das merken.
Ah, ja, klar, die sind schlauer als ich. Die haben es natürlich längst gesehen. Und ich würde sagen, noch viel autofiktionaler als bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben, ja, ist dein anderes Buch, nämlich Ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens.
Ja, gut, aber das sind ja nun wirklich alles, genau, da schließt sich dann sozusagen, interessanterweise, ja, aber weiß gar nicht, ob noch viel mehr, also weil es schon, das sind ja alles Kolumnen im weitesten Sinne, also Zeitschriften, Texte und da habe ich so den Eindruck, dass natürlich, dass die Form, wie soll ich das sagen, ja doch, das Vergleichbare ist, dass ich beides Male versucht habe, eine Form zu finden, um sehr unübersichtliche und sehr, wie soll ich sagen, auch vielleicht im Kopf für mich unbewältigbare Themen oder so handhabbar zu machen. Und das kann ich, manche mögen das überhaupt nicht, mögen es nicht lesen, das ist ja sowieso völlig nachvollziehbar. Aber ich kenne viele KollegInnen, die es auch gar nicht gerne schreiben und die wirklich nicht gerne die Ich-Form in ihrem Text haben, weil sie dann das Gefühl haben, sie machen sich besonders angreifbar oder so. Ich habe immer eher das Gefühl, das sichert mich total ab. Also zum Beispiel, wenn ich sowas über, wenn ich über Depressionen schreibe oder auch in ich werde dann mal, dass man halt so bestimmte Themen eben gerade nicht verallgemeinert und damit nicht mit dem Rasenmäher so über individuelle Erfahrungen hinweggeht, sondern ich habe, also für mich, ich schreibe tatsächlich autofiktional aus so einem Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Weil es ist ja dann wirklich, wenn dann jemand sagt, hey, sag mal, was sollte das denn? Dann kann ich halt sagen, ja, du, ist ja nicht dein Problem, weil da steht ja ich und wenn es dir nicht passt, dann lass es doch einfach. Und verstehst du, es ist so ein, also ich finde, dass so diese Vereinbarung, die man mit den LeserInnen eingeht, dass die sehr klar und sehr transparent ist. Und dass man von Anfang an als LeserInnen sich relativ schnell entscheiden kann, ob man sich darauf einlassen will. Während zum Beispiel, finde ich, wenn man ein Sachbuch liest, was so scheinbar, also gerade auch so erzählende Sachbücher, die ja gerne auch mal so mit so einem Gestus der Neutralität oder die einen sagen so, die anderen sagen so einhergeht. Ich finde, da merkt man dann manchmal erst so nach 10, 20, 30, 40 Seiten, wo der Hase im Pfeffer liegt und fühlt sich dann manchmal so ein bisschen verarscht. Oder ich habe auch das Gefühl, die Leute spielen halt nicht so mit offenen Karten, wenn sie sich nicht trauen, ich zu sagen.
Ja. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen beängstigend. Ich kann das schon verstehen. Ich finde, sich so zu exponieren, eine ziemlich beängstigende Angelegenheit. Also ich mache das ja beim Kolumnenschreiben auch sehr gefiltert zwar, aber klar auch, wobei das, ja, ich fühle mich da nicht so exponiert, aber über sowas sehr Persönliches wie zum Beispiel Depressionen zu schreiben oder keine Ahnung, andere dramatische Dinge, die einem widerfahren sind im eigenen Leben, finde ich, ich finde es schon bemerkenswert, weil ich das Gefühl habe, ich würde es mich nicht trauen. Mir wäre das, ich sage das nur, weil du sagst, dass es dir so eine Sicherheit gibt. Mich würde das eher total verunsichern, mich so angreifbar zu machen. Oder vielleicht nicht angreifbar, aber so anguckbar zu machen.
Ja, verstehe ich. Aber es ist ja wirklich so, dass man sich, natürlich kann man keinen Text, den man schreibt, vollkommen kontrollieren. Sogar eigentlich praktisch überhaupt nicht. Aber trotzdem kann man ja zumindest das kontrollieren, was man von sich bewusst preisgibt. Und das muss ich sagen, also das finde ich einfacher, wenn man in der Ich-Form schreibt, als wenn man nicht in der Ich-Form schreibt. Weil ich habe das Gefühl, man gibt unfreiwillig viel mehr über sich preis unter Umständen. Gerade wenn man über schwierige Themen schreibt und indem man dann in so, also ich beziehe es jetzt gar nicht auf dich oder so, sondern oder auf, ja, aber ich merke es bei mir, wenn ich anfange, über unangenehme Themen nicht in der Ich-Form zu schreiben, dann merke ich, dass ich mich an manchen Stellen in unkonkrete Formulierungen zum Beispiel flüchte. Und dann fühle ich mich auf eine Art mir selber, ich finde dann der Text wird dadurch viel angreifbarer, wenn dann, ja, so klassische Formulierungen, das ist jetzt sehr die unterste Schublade, immer häufiger ist es so, dass vielen Leuten geht es so, immer mehr, das SZ-Magazin hatte vor 20 Jahren mal so eine herrliche Doppelseite, wo nur immer mehr Formulierungen aus der Presse abgebildet waren. Das werde ich nie vergessen. Seitdem fällt mir jedes Mal die Hand ab, bevor ich immer mehr schreibe. Aber wenn ich nicht in ich schreibe Forme, dann rutscht mir halt immer so ein immer mehr Sound raus. Mhm. Immer mehr Menschen leiden an Depressionen. Mhm. Ja, das stimmt. Es stimmt aber natürlich irgendwie auch, wenn du den Satz so dir anguckst, wiederum nicht. Und wenn du dann hinschreibst, die Zahl der bei den Krankenkassen als depressiv gemeldeten PatientInnen hat im Zeitraum so und so viel zugenommen, dann geht wieder was verloren. Aber wenn du schreibst, ich glaube, ich bin seit dann und dann depressiv und habe seit dann und dann die Diagnose und vielleicht geht es dem einen oder der anderen ähnlich. Von diesen ja. drei Beispielen finde ich das einfach am konkretesten und auch den LeserInnen gegenüber irgendwie am nicht ehrlichsten, nicht authentischsten, aber irgendwie am fairsten, weil man halt sagen kann, okay, Digi, ich kenne ich kenne dich ein bisschen oder das ist das erste Buch und jetzt komme ich mit und guck, was du zu sagen hast. Bei den anderen beiden Varianten, finde ich, hat man als Autor und als Leser, man geht so einen schwammigen, ich bin der Tagesschausprecher, der den Leuten was vorliest, Tanz ein und irgendwie. Aber mir gefällt nichts davon, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich mag weder nicht autofiktional schreiben noch autofiktional schreiben. Bam!
Okay, wow. Verstehe.
Naja, geht es dir nicht so? Also mir, ich habe vor ein paar Jahren in der Pandemie den KollegInnen vom SZ-Magazin gesagt, dass ich leider gerade keine Essay-Themen zum Vorschlagen habe. Da hatte ich was darüber geschrieben, warum ich, nicht Mann, sondern ich eigentlich bete, obwohl ich nicht an Gott glaube und noch irgendwie ein, zwei andere so eine Sachen. Und ich habe dann gemerkt, ich kann diesen Sound zwischendurch manchmal nicht mehr aushalten, weil man schreibt sich ja schon, weißt du, was ich meine?
Ja, man schreibt sich so ein bisschen wund und und man holt das halt alles so aus sich selber raus und man legt sich die ganze Zeit wie so ein Stück Fleisch irgendwie selber in die Theke. Das meine ich, kann es total verstehen. Und was das Problem daran ist ja, dass es ja quasi auch denen, die das lesen, im Grunde eine Illusion vermittelt, weil das schafft ja eine unheimliche Nähe, diese Art zu schreiben. Aber diese Nähe ist ja trotzdem, die bleibt ja auf eine Art Fiktion. Also mir würde das halt immer viel mehr Angst machen, dass die Leute das Gefühl haben, sie kennen mich, wenn sie sowas von mir lesen.
Ja.
Und sie kennen aber ja nur einen von mir kunstvoll so hingebogenen Aspekt von mir, aus dem sie im Grunde auf wenig anderes schließen könnten. Aber es ja vielleicht trotzdem tun, weil so ist der Mensch ja oder so bin ich auch. Ich denke natürlich auch, wenn ich ein Buch von irgendwem lese, den alten habe ich jetzt voll durchschaut, weiß ganz genau, wie der tickt, kenne den jetzt.
Ja. Ja, ich verstehe hundertprozentig, was du sagst und es ist wirklich interessant, also diese Fiktionalität von Nähe, selbst wenn man das heißt, dass das Fiktional, ein Autofiktional entsteht nicht unbedingt dadurch, dass man sich zum Beispiel Ereignisse oder Erlebnisse oder Emotionen ausdenkt, sondern eben tatsächlich ist diese Nähe, die dadurch entsteht, eine Fiktion. Und auch dieses Gefühl des Kennens. Also ich hatte so eine super, wirklich vor zwei, drei Tagen ganz komische und ein komisches Erlebnis für mich auf eine Art, weil die Frau meines Vaters, als ich ihr erzählt habe, dass jetzt also die Brigitte Woman-Kolumne eingestellt, also nicht mehr erscheinen wird, weil Brigitte Woman eingestellt wird und auch meine anderen Kolumnen, Brigitte Morm, und die lesen, mein Vater und Erika lesen immer Brigitte Woman, haben das abonniert und dann meinte sie, ja, das sei schon für sie interessant gewesen, über die Jahre immer die Kolumne von mir zu lesen und sie hätte so oft gedacht, wir kennen uns eigentlich gar nicht, weil sie in der Kolumne halt so, weil sie meinte, sie hätte so viele Sachen über mich aus der Kolumne erfahren. Und ich habe danach, so gedacht, stimmt das jetzt eigentlich? Und wahrscheinlich ist es aber in deinem Sinne eben gerade so, dass ihr das so vorkommt. Und die Wahrheit ist natürlich, dadurch, dass ich 2000 Mal mit ihr zusammen am Abendessentisch gesessen habe, kennt sie mich natürlich durch und durch. Mhm. Und dass die 200 Kolumnen, die sie in der Zeit gelesen hat, sind natürlich eine Fiktion von kennen oder in dem Fall von nicht kennen. Nein, es ist halt einfach, du kennst mich, weil ich bei dir zu Hause bin und nicht, weil du meine Kolumne liest. Mhm. Aber selbst sie war verwirrt. Also das sozusagen verwirrt, ohne das selber so zu bezeichnen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, oder? Diese Illusion von kennen oder in dem Fall halt von nicht kennen. Es liegt natürlich so ein bisschen an diesen Zuspitzungen, die man dann zum Beispiel machen muss oder so. Aber ja, ich meine, also mit dem, was einem, also du hast recht, mit diesem Wund geschrieben und mit diesem Stück Fleisch, wobei, wie gesagt, das empfinde ich nicht ganz so. Ich habe halt schon so das Gefühl, ich bin, ja, vielleicht bin ich dieses Stück Fleisch, aber ich bestimme den Zuschnitt dieses Fleisches. Ich bestimme halt, ob da ob da eine Beinscheibe oder ob da ein Hüftsteak in der Auslage von mir liegt.
Für mich bist du immer wirklich edelstes Tatar.
Das ist nur eine Triggerwarnung für Menschen, die nicht über Fleischteile nachdenken wollen, einfügen. Vielen Dank, Alena.
Dies ist kein vegetarischer Podcast.
Mit einem rohen Ei in der Faustkuhle, hoffe ich.
Ja, klar.
Als solches ich auch behandelt werden möchte.
Wirst du ja von mir, oder nicht?
Ja, absolut.
Na, siehste. Warum glaubst du, hat Autofiktion gerade so einen Boom? Warum ist es gerade die große Zeit der Autofiktion? Oder stimmt es überhaupt nicht? Aber es kommt einem schon so vor, oder?
Das ist jetzt gar nicht irgendwie, das meine ich jetzt ganz buchstäblich. Ich glaube, du bewegst dich mehr inzwischen als ich in so Kreisen von LiteraturkritikerInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen. Ich kriege davon ehrlich gesagt wenig mit, weil ich merke, dass so Sachen, also zum Beispiel David Sedaris, das ist der lustigste Autor, den ich kenne, und ich meine, David Sedaris schreibt seit 30 Jahren autofiktionale Bestseller und jetzt durch diesen.
Also vielleicht stimmt es ja auch nicht, vielleicht ist es Quatsch, vielleicht kommt
es nicht. Also ich kann es nicht beurteilen, aber wenn es so ist, dann liegt es, glaube ich, daran, dass, ich fürchte, dass es immer so eine Sehnsucht, die dann phasenweise wieder hochkommt, nach Authentizität und Echtheit sozusagen gibt. Und es ist ja auch so ein Argument, was viele Menschen, die lieber nur Golf 2, so helfe ich mir selbst, oder der große Konst, 1000 ganz legale Steuertricks lesen, die dann immer sagen, ja, warum soll ich Romane lesen? Das ist ja alles ausgedacht. Also ich glaube, es gibt diesen Bias auch in anderen LeserInnen, dass man halt irgendwie sagt, na okay, also das, was tatsächlich möglicherweise 1:1 so erlebt ist, hat eine höhere Wertigkeit als das, was...
Okay.
Ich weiß es nicht. Was meinst du?
Ja, kann sein. Ich habe überlegt, ob es vielleicht auch damit zu tun hat, dass sozusagen Frauenbiografien oder das alltägliche Erleben von Frauen ein bisschen mehr in den Fokus rückt, literarisch.
Ja.
Und dass das dann eben oft autofiktional abgebildet ist. Vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht.
Ja, du hast total recht. Also das stimmt ganz sicher. Ich würde schon auch sagen, dass, außer mir selbst fallen jetzt wenige mittelalte weiße Männer ein, die ermutigt werden, Bitte?
Karl Ove.
Ach, du hast recht, aber das ist ja nur auch schon wieder, das ist ja auch schon wieder 15 Jahre her. Aber, ja, gut, okay, ja, stimmt, okay. Aber hier, Knall-Uwe Knausgard hat natürlich wirklich irgendwie auch damit, der hat ja diesen Boom auch so ein bisschen losgeschwallert. Ja,
das stimmt.
Hey, wie konnten wir ihn vergessen?
Weiß ich nicht, er ist always on my mind. Ich habe ihn nie vergessen. Ich habe ihn nie
gelesen. Aber es ist wirklich, also es ist total interessant, weil alles, was ich mir hier hingelegt habe, jetzt abgesehen von David Sedaris, queere Literatur über, letztendlich queeres Coming of Age und was ist ja auch, was ich total toll finde, also schwule Beziehungsgeschichten, Geschichten, Alltagsgeschichten, also im Grunde genommen Ephraim Kishon, die beste Ehefrau von allen, aber aus einer schwulen Langzeitbeziehung, wo irgendwie auch nach einer Weile denkt, oder dann, wenn man 3-4 gelesen hat, denkt man so, oh, das ist eigentlich irgendwie interessant, dass es, dass mir das gar nicht durch diesen Filter verkauft und dass ich es auch gar nicht durch diesen Filter wahrgenommen habe, aber dass es das halt doch ist. Aber du hast recht, die anderen Sachen, die ich mir hier hingelegt habe, sind irgendwie auch, Sachen, die so die Lebenswirklichkeit von Frauen, von Frauenabbildern. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, zum Beispiel, ob eigentlich, und das finde ich ist jetzt echt ein totaler Grenzfall, also ob zum Beispiel das Unwohlsein der modernen Mutter von Mareike Kaiser eigentlich noch ein autofiktionaler Text ist, weil es definitiv ein so im besten Sinne seriöses und solides Sachbuch ist. Und trotzdem, was mich abholt und was mich da reinbringt, ist halt die Geschichte des Pullovers, den sie sich kauft. Es ist die Geschichte, das Zusammenleben, Aufwachsen mit ihrer Mutter. Und es ist auch die Verschriftlichung und damit natürlich irgendwie Fiktionalisierung ihres eigenen Mutterseins. Aber ich meine, es wird ganz klar als Sachbuch verkauft, aber trotzdem würde ich sagen, ich habe es als literarisches Buch gelesen.
Ja, oder so eine Mischform, aber
ja.
So wie dein Depressionsbuch ja im Grunde auch eine Mischform ist, oder?
Ja, aber es ist wirklich schon sehr, also das war da, ich meine, Mareike ist ja hier eher mit dem Buch eine Pionierin eines Bereiches gewesen, über den es also einfach noch nicht so viele Bücher gab. Es gibt halt wirklich hunderte von Sachbüchern über Depressionen und ich habe mir da erlaubt, relativ wenig Recherche einfließen zu lassen. Jedenfalls nicht erkennbar für die LeserInnen. Ja, die anderen Sachen schreibe ich, glaube ich, nochmal in die Shownotes. Aber ich habe zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob du von diesem Buch hier gehört hast. Dax von Kate Beaton. Das ist so eine Graphic Novel über die
halt
zwei
mal höher,
Jahre,
bitte,
die
für unsere Leserin,
die sie als mein Finger, das ist so dick, die sie als junge Frau in den sogenannten in den Oil Sands von Nordkanada verbracht hat, wo halt Sand wahnsinnig, also wo im Grunde genommen Öl aus Sand rausgefiltert wird und so. Das ist ein total tolles, fast 500-seitiges, echt super 400-seitiges, super beeindruckendes Buch, wo nochmal, genau wie bei so einem anderen, was ich auch gerade gelesen habe, It's Lonely at the Center of the Earth von Zoe Thorogood, wo sie über ihre Depression, über ihre suizidale Depression schreibt. Und das Tolle ist natürlich, dass du durch die, also mich fasziniert es, weil diese Graphic Novels nochmal dem Ganzen natürlich, also die machen so ein bisschen noch buchstäblich sichtbarer, was du bei der Autofiktion machst. Also zum Beispiel hat Kate Beaton in diesem Buch über ihre Jobs nach der Uni fast nur unter Männern in diesen Ölfeldern. Die hat natürlich eine bestimmte Art, sich selber zu zeichnen und dann auch je nach Stimmung oder so sich anders zu zeichnen. Und die andere, Zoe Thorogood, in diesem Buch über Depressionen, versieht sich selber mit so ganz unterschiedlichen Gesichtern und dann, wenn, also das ist die Sichtbarkeit, wie man sich selber darstellt, wird irgendwie ganz deutlich. Und dann ist auch das Spiel so mit Formen, also dass plötzlich die Seiten so explodieren oder plötzlich Fotos abgebildet werden und so, ist auch nochmal sehr viel krasser. Und manchmal habe ich dann auch so gedacht, ja, man muss jetzt nicht Graphic Novels imitieren, aber ich habe so für mich gedacht, man könnte sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Freiheit und der Autofiktionalität erlauben.
Ja, das ist ja im Grunde auch das Schöne daran, dass man dem Ganzen immer so ein Authentizitätsversprechen mitgibt, aber trotzdem total frei bleibt. Also man darf sich trotzdem alles ausdenken. Das ist ja eigentlich ganz geil.
Aber
ist die Autofiktion quasi das Instagram des Schreibens? Nur, dass man halt nicht immer nur schöne Filter benutzt, sondern aber man benutzt ja trotzdem Filter.
Aber ist es dann Betrug?
Nein.
Ist das wirklich okay? Na, aber zum
ich glaube, es ist zwangsläufig.
Aber wo ist dann da die Grenze? Also angenommen, ich hätte
der Betrug wäre es, wenn du sagen würdest, das ist meine Autobiografie. Da sind auch noch Filter drauf. Aber ich finde, glaube ich, da musst du wahrhaftiger sein. Aber wenn du sagst, das ist ein autofiktionales Buch, dann ist dem Leser klar, ganz viel davon ist aus dem Leben der Autorin, des Autors, vieles vielleicht aber auch nicht und man wird nie genau erfahren, welche Teile und welche nicht. Ich finde das kein Betrug.
Das stimmt, das
Spiel, würde ich sagen.
Das stimmt, aber das hängt dann wirklich, finde ich, sehr davon ab, wie das Buch buchstäblich verkauft wird. wird oder wie das Buch verpackt wird, weil zum Beispiel bei Bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben, das liegt einfach nicht im Belletristikregal, sondern es liegt auf dem Dachbuchtisch und ja, es liegt okay. bei anderen Depressionstiteln. Und wenn dann, also ich glaube, dann muss man als LeserIn erwarten können, dass zum Beispiel es stimmt, dass ich mit dieser Art von Depression oder so zu tun hatte und ja, damit.
Gut, okay, klar.
Also und wenn dann plötzlich jemand schreiben würde, hey Moment, den Typen kenne ich aus der Ambulanz, der ist da 7x8-kantig rausgeflogen, weil er allen mit seiner Fröhlichkeit auf die Nerven gegangen ist, dann würde man sich, glaube ich, als LeserIn
okay, ja, gut,
zu Recht
deswegen sage ich ja, ich glaube, dass dein Kolumnenband deutlich größere autofiktionale Anteile hat als das Depressionsbuch.
Hast du ein Problem damit, dass und wie reale Menschen sich in deinen autofiktionalen Texten, und damit meine ich jetzt zum Beispiel deine Brigitte-Kolumnen, SZ-Magazin-Sachen, die du geschrieben hast, oder auch die Momologe, dass und wie reale Menschen sich da drin wiederfinden, für die ja sozusagen nicht darum gebeten haben und die ja dieses Spiel auch nicht gestaltend mitspielen können.
Du meinst meine Kinder konkret?
Na, das sind bei den Momologen, aber zum Beispiel tauchen ja in der Brigitte-Kolumne, wobei da ist mir aufgefallen, dass relativ wenig Komparsen oder du bist schon sehr sorgfältig, also du ziehst wenig, lass mich anders fragen, stimmt mein Eindruck, euer Ehren, dass du versuchst, möglichst wenig Menschen mit reinzuziehen?
Ja, in meinen Shit. Ja, ich versuche möglichst wenig Menschen in meinen Shit mit reinzuziehen, das stimmt. Es sei denn, sie kommen dabei sehr gut weg oder es ist sozusagen etwas, worüber sie sich, wenn sie das lesen würden, eher freuen würden und nicht ärgern müssten. Ich möchte natürlich niemanden bloßstellen in meinem Verlangen nach Applaus, Anerkennung und Honorar, ist ja klar. Aber auf der anderen Seite natürlich ist es schon immer mein allergrößter Wunsch, in den Kolumnen meiner Freundinnen und Freunde als lustige Stichwortgeberin irgendwie aufzutauchen.
Ja.
Ich möchte natürlich gerne, dass du schreibst. Meine Freundin Alina hat neulich was wahnsinnig Lustiges erzählt und dann XYZ oder so.
Tja, ich habe leider gerade meine letzten beiden Kolumnen für Brigitte Woman abgegeben.
Too late, too late, too late.
Ich werde ein anderes Forum finden oder mir schaffen müssen.
Genau.
Ich glaube, ich habe dich aber auch schon, ich glaube, du tauschst durchaus schon meine
Kolumnen ich bin schon mal vorgekommen. Wie machst du das denn mit Leuten, die in deinen Kolumnen auftauchen? Du fragst wahrscheinlich vorher, oder?
Nö. Ich denke, ich
schreibe jetzt deine Frau. Oder hast du von der quasi so blanko ein Verständnis?
Also ich denke, ich schreibe jetzt seit 1999, 2000 regelmäßig Kolumnen und es ist so ein bisschen, finde ich, wie so ein Gewohnheitsrecht. Also wer aus meinem Bekannten- und Freundeskreis bisher noch nicht den Kontakt abgebrochen hat, der weiß und die
dass
wissen,
dass
sie...
vorkommen könnte.
Naja, und mit Diana, also ja, also es ist halt schon so ein bisschen, ich glaube, also Diana weiß einerseits, dass sie sich darauf verlassen kann, andererseits, also dass ich sie respekt- und liebevoll behandle, andererseits... interessiert sie inzwischen natürlich. Also es ist jetzt nicht mehr kein wichtiges Ereignis in ihrem Leben, wenn ich was über sie schreibe. Aber ich habe zum Beispiel, und das muss ich sagen, war für mich nochmal eine total schöne und interessante Erfahrung. Ich habe für die Zeitreise etwas über eine Reise geschrieben, die ich 1991 mit meinem Freund Helmut unternommen habe. Und zwar geht es darum, das war so eine Amerika-Reise, wo wir echt relativ naiv und unschuldig so durch die USA gefahren sind und das alles so wegkonsumiert haben und uns immer so ein bisschen gegruselt haben, wenn so ein Stadtteil ein bisschen als crime-gefährlich galt. Und wirklich eine sehr schöne Reise, aber wo man heute sagen würde, das könnte man überhaupt nicht mehr so machen. Einerseits, weil sich so viel seitdem ereignet hat. Andererseits, weil die USA damals zwar genauso gewalttätig und rassistisch waren wie heute, man das selber aber einfach heute besser weiß. Und ich habe dann zwar hauptsächlich aus meinem Tagebuch von damals zitiert als Material, aber ich habe dann mir völlig klar, das ist sehr, sehr, es ist also wirklich 1:1, dadurch, dass ich Tagebucheinträge zitiere, an meiner damaligen Wahrnehmung und Darstellung. Und ich habe dann Helmut gebeten, den Text zu lesen und habe ihn gefragt, ob er damit einverstanden ist und habe gefragt, ob ich seinen Namen ändern soll und habe ihn dann auch gefragt, ob noch ein kleines Foto von uns beiden, wie wir im Coca-Cola-Museum unsere Gesichter durch so einen lustigen Cutout stecken, ob er da irgendwie, ja, ob das okay für ihn ist. Und ich habe gemerkt, dass mir der Text viel besser gefallen hat und dass ich viel glücklicher mit dem Text war, als Helmut gesagt hat, ja, findet er gut und erinnert er auch so und macht ihm irgendwie Freude daran, also auch von diesem Text ein Teil zu sein. Ich habe daran gemerkt, ich glaube, es ist ganz schön, das muss ich, glaube ich, häufiger mal machen. Also in dem Fall war es völlig klar, aber es ist irgendwie, vielleicht muss man auch den autofiktionalen Text, wenn andere Leute drin vorkommen, mehr als ein bisschen was Kollaboratives wahrnehmen.
Ja.
Also bevor ich jetzt das nächste Mal eine Klempner-Anekdote schreibe, dass ich vielleicht vorher den Klempner nochmal anrufe und sage, passen Sie auf. Wie alle Haushaltsmissgeschicke
werden Sie in einer Kolumne vorkommen.
Ja. Alena, ganz ehrlich, es gibt doch bestimmte Sachen, die einem passieren. Was soll man damit machen, außer eine Kolumne drüber zu schreiben? Und ich meine, es gibt kein kaputtes Haushaltsgerät, über das ich nicht mindestens 3 Texte geschrieben habe.
Ja, absolut. Ich habe gerade Brotschneidemaschine am Wickel.
Geil.
Als Kolumnenthema. Ja.
Wow. Fluch oder Segen, Brotschneidemaschine oder der Feind in meinem Bett oder was ist der Dreh?
Der Dreh ist, das ist quasi meine erste kindliche Berührung mit dem Konzept Angstlust war und auch immer noch ist, weil mir die Brotschneidemaschine meiner Eltern große Angstlust bereitet hat. Weil sie natürlich, also ich meine, man hat halt eine Kreissäge in der Küche stehen und das
total,
war vollkommen normal früher.
Total.
Vollkommen absurd.
Total. Ich bin mega gespannt auf den Text, weil das war uns genauso. Also es ist wirklich so, wir hatten keine Brotschneidemaschine, weil es auch wirklich bei uns so den, also bei uns hatte das so den Stellenwert, man könnte sich genauso gut eine Softeismaschine in die Wohnung stellen und würde sofort an Salmonellen sterben oder einen Atomreaktor. Mhm. Also Brotschneidemaschine wirklich. Ah, super, freue ich mich drauf.
Genau. Ach Till, wie autofiktional ist dieser Podcast? Was würdest du sagen?
Naja, das Schöne an dem Podcast und ich finde auch, dass es gibt tatsächlich, finde ich, eine Parallele, die mir auch sehr gefällt. Und das ist ein Grund auch, warum ich gerne autofiktional schreibe, dass man nämlich so viele Brüche zulassen kann, weißt du, und so viele lose Enden auch hängen lassen kann. Weil natürlich ist klar, wenn du über ein individuelles Erfahren und Erleben schreibst oder sprichst, dann lassen sich die Dinge halt nicht so schön abbinden. Mhm. Während wenn man halt einen rein literarischen Unterhaltungstext schreibt oder einen rein recherchierten Journalismustext, finde ich immer so ist immer die Erwartung, es muss rund werden, weißt du?
Ja, stimmt. Ah, ein so schöner Gedanke zum Schluss. Du hast total recht.
Scheiße, jetzt wird es so rund. Ja, aber der Podcast muss nicht rund werden und der autofiktionale Text
muss auch nicht rund werden.
Und also Julia Karnik, die ja auch eine sehr erfahrene autofiktionale Textschreiberin ist, hat mal einmal ein Seminar an der Publizistikakademie in Hamburg gegeben übers Kolumnen- und Glossenschreiben. Und Julia hat damals was sehr Kluges gesagt, nämlich, dass man bei der Glosse, also letztendlich beim autofiktionalen Gebrauchstext, immer den letzten Satz weglassen kann.
Mhm. Oh,
und das ist total wahr, weil im letzten Satz entkickt dann immer so ein Journalistenschul-Impuls, nochmal so genau die Sache rund zu machen. Und genau das muss es überhaupt nicht.
Ja.
Gegenteil, ist besser, wenn man baumeln lässt.
Ja. Ich erinnere mich sogar. Ich glaube, ich war Journalistenschülerin, als ihr diesen Ihr habt vor uns, vor meiner Journalistenschulklasse, glaube ich, auch mal so einen Vortrag gehalten.
Nee, haben wir nicht.
Nee?
Definitiv nicht.
Nicht da im großen Gruner und Jahr Auditorium? Ich meine mich ja nur, ich weiß es nicht mehr.
Wir haben da eine Lesung gemacht, Julia und ich, für im Rahmen der damaligen 200-Jahr-Feier, Gruner und Jahr, Gründung, whatever. Abschiedslesung.
Ihr habt den Abschied eingeläutet.
Wir haben den Anfang vom Ende von Gruner und Jahr eingeläutet durch eine. Ja, es war sehr lustig, weil damals, also es gab damals so eine, also ich habe damals eine Brigitte-Kolumne geschrieben, die im weiteren Sinne erst im Kulturteil von Brigitte und dann in so einem Wochenendunterhaltungsteil erschienen ist. Und Julia Karnick war die Brigitte-Kolumnistin sozusagen in Nachfolge von Elke Heidenreich. Und wir haben damals so eine große, ich glaube nicht, dass es, das war definitiv nicht der 50. Geburtstag von Brigitte, aber es war halt so der, es war irgendeine Aktion, wo Leserinnen so ganz viele Sachen, also es auch so darum ging, das gibt es jetzt nur von Brigitte, also bestimmte Kleider, bestimmte Reisen und dann aber eben auch eine bestimmte CD-Compilation von Stefan Bartels und eine Lesung im großen Gruner und Jahr Auditorium von Julia Karnick und Till Rether. Und das konnten Abonnentinnen oder Leserinnen gewinnen oder weiß ich nicht. Jedenfalls war es nur für die und kam auch gut an. Und war also
das Clubkonzert von der
Veranstaltung. Das war genau, das hatte irgendwie auch so einen Clubgedanken. Jedenfalls war es sehr lustig, weil mein damaliger Chef mich zu einem Mittagessen in die Kantine bat. Sowas wird einem ja nie einfach nur per Mail mitgeteilt und meinte, sie hätten beschlossen, die Zahl der Kolumnen zu reduzieren und Brigitte hätte zu viele Kolumnen und meine Kolumne würde also gestrichen werden. Und dann habe ich gesagt, Problem ist nur, dass wir in 6 Wochen diese Lesung haben, die bereits ausverkauft ist. Und dann meint er, ach so, ja, dann machen wir das doch nicht mit dem nächsten Heft, sondern dann schreibst du noch 3 und dann machen wir das dann, also dann erscheint nach der Lesung das letzte Mal die Kolumne. Und das war, glaube ich, da haben Julia und ich auch so ein bisschen, wie man unter Autofiktionärinnen sagt, da haben wir ein bisschen gefachsimpelt.
Daran erinnere ich mich, aber ich erinnere mich nicht mehr an den Kontext.
Ansonsten bin ich nie auf der Henry-Nannen-Schule eingeladen worden, irgendwie zu Menschen an meinem...
Das stimmt nicht, aber ich möchte dich jetzt auch nicht nochmal dran erinnern müssen.
Das war aber keine offizielle Einladung. Da war ich Platzhalter. Da bin ich nachgerückt für die andere Stellvertreterin, die auch wirklich bei der Beurteilung eures Sexdossiers deutlich besser aufgehoben gewesen wäre als ich. Und als ich erfahren habe, dass ich da hinkommen soll, hatte ich bereits auch schon das eine oder andere Gläschen Weißwein in der Redaktion geleert.
Ja, das sind die Fallstricke der Autofiktion. Da habt ihr es.
Wirklich. Mit CK.
Ja, Alina. Darüber hast du schon ganz am Anfang gelacht, aber du wolltest es nicht zugeben, das weiß ich ganz genau.
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war viel schlimmer. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, als ich das erste Mal Autofiktion gesagt habe und sagen wollte, was es nicht ist, wollte ich irgendwie was ganz Beklopptes sagen, dass es halt nicht ist, wenn irgendwelche Weltangestellten über Porsche schreiben. Das wird so richtig so ein schlechter Feuilletonwitz. Sorry, wirklich richtig unter unserem Niveau. Also Fiktion mit CK, finde ich, ist unser Niveau.
Ja.
Aber in so ein offensichtliches Wortspiel abzuliefern, ist einfach, das kann man nicht machen.
Ja.
So.
Richtig so. Sehr schön. Worüber reden wir das nächste Mal? Keine Ahnung.
Ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, leider.
Ja, tut mir leid. Sehr leid für dich. Ich muss auch erst wieder gesund werden. Du fährst mal in Urlaub, ich werde mal gesund und dann sehen wir weiter.
Und danach reden wir über...
Dann reden wir über dein Buch endlich.
Über die Architektin, genau.
Über die Architektin. Genau. Darauf freue ich mich schon, weil das ist ein so gutes Buch. Oh, so tolles Buch.
Ich freue mich auch.
Ja. 18. Man kann schon Karten kaufen für die Buchpremiere in Berlin am 18. April. im Pfefferberg bei Eventim.
Ja,
mach das mal.
Absolut.
Mach wenn ich. Ihr Lust habt. Nee, nicht du, sondern so, die, die uns zuhören. Ja. Ja, kannst auch welche kaufen. Gut, Till, lass dir gut gehen und bis ganz bald.
Alles Gute, gute Besserung.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.